Die Schuldfrage ist nicht ganz eindeutig zu klären, warum ich heute nicht ausgeschlafen bin und auch ein bisschen mies gelaunt, wie schlecht geschlafen. Ich wurde gezwungen, von unserem Hauptstadtkorrespondenten Fußball zu schauen und einer, der auch Druck ausgeübt hat, indirekt, also passiv-aggressiv, ist nämlich Sergei Lochthofen, weil er mir dann bestimmt unterstellt hätte, wenn ich es nicht geguckt hätte. Also habe ich mich dem Druck hingegeben und habe Fußball geschaut. Herr Lochthofen, Sie haben ganz schön Einfluss auf mich.
Ja, das glaube ich nie und nimmer. Ich habe Ihnen ja schon das Resultat geliefert eigentlich gestern. Also insofern hätten Sie völlig ruhig schlafen können, Spanien ist Weltmeister.
Ja, aber ich weiß nicht, woher Sie Ihre Informationen haben, direkt von Infantino oder was. Also ich habe es ja ehrlich gesagt geschaut wegen des Spektakels drumherum. Wer da so sitzt, Tom Cruise saß da mit Beckham und so. Und also diese Einblendungen, die außerhalb sind, ne, dass da tagsüber die Straßen waren voll, während das Spiel lief, wäre in Deutschland undenkbar und so. Also das Ganze drumherum ist ja schon ein Spektakel, hat mich ein bisschen an Circus Maximus erinnert und an das Kolosseum, an die Gladiatorenspiele, dass die da alle gefilmt wurden, egal wie es ihnen ging und so. Also das hat doch ein bisschen was von Brot und Spiele und die römischen Gladiatorspiele, oder?
Nur das hat es ja natürlich auch bei den 100.000, die da zuschauen, Milliarden am Ende in der ganzen Welt. Also das ist schon Unterhaltung auf einem bestimmten Niveau. Und eine Weltmeisterschaft findet Gott sei Dank nicht alle halbe Jahre statt, sondern einmal in 4 Jahren. Und hat natürlich jetzt noch einmal richtig durch den Infantino und seine Gier noch einmal einen Schub bekommen. Ich finde diese ganze Neuerung eher abscheulich, also inklusive dieser Trinkpause, die ja eigentlich eine Werbepause ist, in der Mitte dann diese Aufführung, das mögen vielleicht Jüngere besser finden, ich fand es relativ schwach, aber insgesamt ist es natürlich schon so, dass einmal in 4 Jahren sich doch viele, viele Menschen weltweit versammeln und der Infantino, man muss bei aller Abscheu, die man gegenüber diesem Mann empfindet, ja auch die Bewunderung irgendwie mit einschließen, dass der das Ganze vorantreibt. In Katar hat es 5 Milliarden gebracht, jetzt sind es 5 Milliarden. Das heißt also, da ist schon etwas in Bewegung und da die roten Karten jetzt auch vom Vorstand der FIFA verteilt werden und nicht von den Schiedsrichtern, da gibt es ja diese Skandalgeschichte, wo der Donald Trump interveniert hat. Das heißt also, da entwickelt sich etwas. Ich vermute mal, die Puristen unter uns, die werden das nicht so gut finden. Ich bin ja insgesamt dafür, dass die europäischen Mannschaften und die lateinamerikanischen Mannschaften eine eigene Liga bilden und dann wieder zu normalen, seriösen Fußball zurückfinden. Aber ich vermute mal, das wird nicht kommen. Mhm. Gestern war ja interessant, wie der Donald Trump darauf reagiert, dass die Spanier gewinnen. Hat das professionell weggesteckt, hat sich da geahlt und hat sich in die Kameras gestellt. Er ist ja im Wahlkampf und das hat ihm höchstwahrscheinlich gefallen. Er hat vielleicht verwechselt, das war keine Wahlkampfveranstaltung der Maga, sondern das war Fußball und die meisten haben gepfiffen, als er auftrat.
Ja, und jegliche Charme hat er verloren. Das war klar, als die spanische Mannschaft gejubelt hat und den Pokal hochgehalten hat, diese ikonischen Fotos, hat er sich einfach reingemogelt, wie so ein kleiner Junge, der mit aufs Bild will. Also meine Güte.
Naja, der ist ein Showman, der sieht natürlich da, wo die Kameras sind, wo gute Bilder entstehen. Denken Sie an die Geschichte, wo er von einer Kugel gestreift worden ist, wie er sofort ikonische Bilder produzierte für seine Wählerschaft. Das heißt, da hat er schon ein Gefühl, das ist nicht jedem Politiker gegeben. Schauen Sie mal, heute wird ein neuer Premierminister in Großbritannien gewählt. Der Starmer hat keine schlechte Politik gemacht, aber er konnte nicht verkaufen. Das ist das Gegenteil von Donald Trump, der verkauft alle und jeden macht schlechte Politik dabei. Das ist eben halt die Entwicklung. Und man merkt ja auch, wenn die Hälfte der Wähler in Amerika das toll finden, auch selbst höchstwahrscheinlich so sind, da ist eine Entwicklung in Gange, die wir im Auge haben müssen. Das passiert auch in Europa höchstwahrscheinlich mit einer Zeitverschiebung, dass hier auch viel mehr Show noch in die Politik kommt, was wir eigentlich nicht gutheißen können, denn es geht ja um die Sachthemen bei dieser Sache.
Die Halbzeitshow, die war ja, würde ich mal sagen, das haben die Chinesen besser gemacht, die haben es besser choreografiert. Dieser Abklatsch, diese schlechte Kopie von We Are the World, We Are the Children, das war ja schon komisch. Und diese eigenartige Show, ich muss ja sagen, ich habe den Anfang verpasst, weil ich das nicht ernst genommen habe. Ich dachte, da kommt jetzt heute Show, Dunja Hayali kommt, nicht heute Show, heute Journal. Bin kurz auf Toilette gegangen raus.
Ja, die heute Sendung. Nachrichten. Wir haben ihn verstanden.
Bin raus und dann sagten mir meine Mitguckerin, jetzt hast du gerade Madonna, die mit alternden Fußballspielern im Auto reingefahren ist, habe ich alles verpasst. Habe ich da was verpasst?
Nein, also ich für meinen Geschmack passt das nicht zum Fußball dazu. Wie gesagt, auch die Unterbrechung, die Pausen und das Ganze drumherum. Es ist sehr amerikanisch gewesen. Es mag sein, es gibt Teile dieser Welt, wo man das gut findet. Wir haben ja in 4 Jahren eine Weltmeisterschaft, die ja auf mehreren Kontinenten gleichzeitig, wo alle hin und her fliegen. Allein dieser Infantino ist ja während der Spiele dreimal, glaube ich, um die Welt geflogen. Also das heißt, es ist eine Entwicklung eigentlich, die auch schön ist in gewisser Weise, aber ich befürchte, das Geld, was da eingespielt wird durch diese Spiele in Amerika, und wird dazu dienen, sozusagen noch mehr die Verantwortlichen in den Fußballorganisationen international zu korrumpieren. Das heißt, ich kann mir es besser wünschen und ich kann mir sozusagen alte Zeiten zurückwünschen, aber das wird an dieser Stelle höchstwahrscheinlich nicht passieren, es sei denn, Sie gehen nochmal auf den Dorffußballplatz, da können Sie vielleicht dann das Ganze etwas natürlicher, etwas traditioneller sehen, aber hier im Großen und Ganzen nicht. Wir haben ja auch gesehen, waren ja zwei völlig andere, verschiedene Mannschaften. Also ich hätte Messi natürlich alles Gute noch zum Abschluss gewünscht. Das ist ein überragender Spieler, hat auch sehr, sehr schöne Spielzüge gehabt während dieser Weltmeisterschaft. Aber das Spiel der Argentinier selbst, das war ja wie eine Kneipenkeilerei. Das zerstörte alles, was man Fußball nennen kann. Und die Hoffnung, dann irgendwie doch noch ein Tor zu schießen, wenn die noch belohnt worden wäre, das wäre nicht gut. Also die Spanier sind zu Recht, auch wenn sie nicht den schönen, frischen, offensiven Fußball spielen. Eigentlich war das schönere Finalspiel das zwischen den Franzosen und den Engländern. Die Franzosen sind da ein bisschen lax reingegangen und haben dann festgestellt, die Engländer wollen es ja plötzlich doch gewinnen. Also gab es dann am Ende 10 Tore. Das ist ein schönes Fußballfest gewesen. Das, was gestern als Finale geboten worden ist, war ein Graus.
Ich sehe gerade das Kolosseum vor mir, was geplündert wurde für den Petersdom und nur noch das Gerüst dastand. Dann stelle ich mir sofort, das Riesenstadion war ja ein Teil, dass das irgendwann in 100 Jahren da nur noch ein Gerüst steht und dann erzählt irgendein Stadtführer, ja, da wurde mal sowas gespielt, da wurde ein Ball von 22 Männern da hin und her geschubst und so. Wird Fußball überleben in den nächsten 100 Jahren, was glauben Sie?
Naja, ich gehe mal davon aus, es wird ein bisschen schwer zu spielen sein, weil es ein bisschen heiß wird. Ja. Aber insgesamt glaube ich schon. Schauen Sie mal, wenn Sie in die Antike zurückgehen, da ist ja nicht nur das Kolosseum. Früher hatte jede kleine antike Stadt im griechischen Raum oder in Vorderasien hatte ein großes Stadion gehabt oder ein großes Theater. Stehen ja noch die Ruinen heutzutage. Das heißt, die Lust der Menschen an Unterhaltung und der Wunsch danach, der bleibt. Und es wird weiter noch gigantischer aufgeblasen. Sie haben ja das Stadion gesehen, seine Größenordnung, das ist ja in Deutschland noch nicht vorstellbar. Das heißt, ich schließe nicht aus, dass in 100 Jahren die Allianz Arena in München schon längst abgerissen ist und man noch ein viel größeres Stadion baut. Das heißt also, da bin ich nicht so, sage ich mal, pessimistisch, dass irgendwann mal die Menschen aufhören, sich sozusagen zu amüsieren. Gleichzeitig die Politik, der Rahmen, wie er gesetzt wird, ist nicht gut. Das heißt, es sind Kriege, es ist auch das Land, das austragend war, Amerika führt gerade einen mörderischen Krieg im Iran, dass das einfach sozusagen selbstverständlich weggesteckt wird und weggeschoben wird. Und am Ende, sagen wir, gar keine Rolle spielt, vielleicht in der Ächtung der Russen, die zu Recht aus meiner Sicht an Sportveranstaltungen nicht teilnehmen, weil sie eben halt auch einen mörderischen Krieg führen. Aber andere können sich dann wiederum leisten, das zu machen. Da werden wir viel Konfliktstoff haben und am Ende sehen, ob dann überhaupt sozusagen eine weltumspannende sportliche, ja, sagen wir, Veranstaltung, ein sportliches Fest möglich ist. Im Augenblick sehe ich da eher düster in diese Richtung.
Sie sagen also Brot und Spiele, das Prinzip wird bleiben. Wir werden also noch in 100 Jahren oder 200 Jahren Brot und Spiele haben. Wir beide können das nicht überprüfen, aber man kann ja mal in die Zukunft schauen. Ich weiß nicht, wie Jens Spahn in die Zukunft schaut. Da könnte ich mal sagen, Hochmut kommt vor dem Fall. Hat Jens Spahn unterschätzt, was er da macht und wie die Öffentlichkeit reagiert? Ist das Arroganz oder was ist das? Was ist denn das? Hätte er sich doch denken können, dass das nicht gut ankommt?
Na, Sie wissen ja aus unseren Gesprächen über die Jahre hinweg, dass ich Herr Spahn nicht gerade so als schätze. Ich fand ihn immer einen ideologiegetriebenen, doch sehr konservativen und etwas lebensfremden Mann. In dem Augenblick, wo er sich mal menschlich benimmt, also das heißt, er und sein Partner zusammen sich ein Kind durch eine Leihmutter verschaffen, ja, muss man ja in dem Fall sagen, passiert genau das, was man gar nicht erwarten kann, dass er darüber stürzt. Ja, ich glaube schon, dass da jemand sehr überheblich, sehr arrogant gedacht hat, also ich kriegt das hin und das ist jetzt die Sommerpause, da quatschen sie ein bisschen rum, schreiben in die Zeitung und im Herbst hat sich das so, wie das im Rundfunk bei Ihnen ja so schön heißt, versendet. Das heißt, irgendwie geht das weiter. Er hat ja seine Partei ja doch in gewisser Weise doch schwer hintergangen. Im Februar hatte die CDU noch einmal sich mit dem Thema beschäftigt und er als Fraktionsvorsitzender war da natürlich ein führender Kopf. Da lief die ganze Sache schon in Amerika, die im Übrigen an die 200.000 Euro kostet. Das zeigt ja auch die Bigotterie dieser Leute. Und er dachte tatsächlich, dass seine Machtstellung innerhalb der CDU, vor allem die Unterstützung im konservativen Lager, ihm hilft, die ganze Sache, sage ich mal, irgendwie zu überstehen. Aber es ist scheinbar doch nicht der Fall. Für März war es klar, dass der ganze Sommer dann mit Spahn voll ist. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass innerhalb dieses konservativen Lagers ein schwuler Politiker ohnehin schon, sage ich mal, angezählt ist und nicht viel gilt. Aber dann noch einer, der dann bei einem wichtigen Thema, was ideologisch vor allem wichtig ist für die CDU, eins draufsetzt, das war dann doch eins zu viel. Und insofern musste ein sehr machthungriger und gut kalkulierender Politiker in dem Fall sozusagen die Konsequenzen ziehen. Es war eine richtige Entscheidung. Merz hat vollkommen klar gesehen, den Sommer überstehst du mit so einer Geschichte am Bein und die Wahlkämpfe in Mecklenburg-Vorpommern, oben im Norden und in Berlin nicht.
Interessant, dass er über die Korruption nicht gestolpert ist, nämlich über die unglaubliche Maskenaffäre, wo es um Milliarden ging oder Millionen zumindest. Aber das hat die Öffentlichkeit und die CDU auch hingenommen.
Wenn Sie die ganze Geschichte von sozusagen Politikerrücktritten nehmen, dann stürzen die meistens nicht über die substanziellen Dinge, sondern um falsche Darstellungen der Öffentlichkeit, falsches Timing, tatsächlich auch Überheblichkeit, das Gefühl, also mir kann hier gar nichts passieren und so etwas. Also in der Sache ist es sehr, sehr selten, dass man sozusagen über eine Geschichte, die falsch oder richtig oder nicht richtig entschieden worden ist, fällt. Bei dem Thema Corona bin ich etwas anderer Meinung als die öffentliche Meinung. Natürlich ist da einiges klebrig gewesen. Natürlich hat er auch dafür gesorgt, dass Parteifreunde bei den ganzen Geschäften bedacht worden sind. Das finde ich nach wie vor, mies. Aber ich weiß noch, wie die Situation war. Alle lechzten nach diesen Masken und da war natürlich langes Ausschreiben in der Europäischen Union, 2 Jahre warten, bis die Vorschläge kommen und dann aussuchen, nicht möglich. Das heißt also, ich glaube auch, ein bisschen die Diskussion über Corona ist im Nachhinein schief geraten. Erstens wollen viele, die aus ideologischen Gründen damals dies alles abgelehnt haben, alle Versuche sozusagen, den Menschen zu helfen, die wollen heute nochmal Recht bekommen und dann diese Maskenaffären, wo es ja auch um Milliarden geht, die werden alle genutzt dafür, sozusagen ein schiefes Bild zu erzeugen. Ich glaube, Politiker hatten in dieser extremen Situation zum Teil auch nicht viel Spielraum zu entscheiden. Sie mussten sehr schnell handeln.
Dann wollen wir mal sehen, wer wem was verzeiht. Dramatisch ist ja, dass der Iran-Krieg wieder Fahrt aufnimmt. Droht den USA als ein zweites Vietnam oder kann man das nicht vergleichen?
Naja doch, das Wort fällt schon zu Recht in diesem Kontext, weil es ist völlig, man sieht ja die Ratlosigkeit des amerikanischen Präsidenten und der Politiker um ihn herum. Man ist da reingegangen, ein bisschen ähnlich dümmlich, wie es Putin im Verhältnis zur Ukraine gemacht hat. Also wenn Sie die letzten Interviews vor Beginn des Krieges 22 von Putin sehen, dann erzählt er jedes Mal, das ist eine Frage von ein paar Tagen, wo ich das hier kläre, wir werden Kiew besetzen und das ist alles vorbei und so weiter. Nun dauert der Krieg schon länger als der russische Verteidigungskrieg gegen Deutschland, der Vaterländische Krieg. Das heißt also, das ist schon eine ganz andere Dimension und bei Trump sieht man auch, dass er überhaupt keine Ahnung hat, wie er da rauskommt und er gerät immer mehr unter Druck, das wissen die Iraner, dass die Wahlen anstehen und er mit so einem Krieg, von dem er behauptet hat, er würde solche Kriege nie führen, kaum sozusagen die Wahlen gewinnen kann. Also insofern, sage ich mal, war es für ihn gestern sogar beim Fußball eine Veranstaltung, wo er sich mal ein bisschen freuen konnte, in der Öffentlichkeit zu stehen, ohne mit diesen schweren Themen konfrontiert zu sein. Aber er hat sie selbst erzeugt. Ich erinnere daran, der Obama und die Europäer haben damals 2 Jahre lang verhandelt mit dem Iran, bis sie ein Abkommen hatten. Das Abkommen hat er aufgehoben, anstatt mit Vehemenz darauf zu drängen, dass das Abkommen umgesetzt wird, hat er natürlich aus ideologischen Gründen das ganz aufgehoben. Und nun sind wir in der Situation, wo Donald Trump hofft, dass er noch vor den Wahlen in eine Lage kommt, wie sie vor dem Krieg war. Das heißt also nichts Neues, nicht keine Kontrolle, kein gar nichts, sondern wenigstens die Straße von Hormuz frei wird. Das sieht nicht so aus. Die Mullahs sind da, sagen wir, richtige Zocker. Das Befinden des Landes und der Menschen dort interessiert sie überhaupt nicht. Und wenn da Zehntausende umgebracht werden, das juckt die gar nicht. Es geht um die Macht und die wollen an der Macht bleiben. Und insofern sage ich jetzt mal, ja, der Vergleich zu Vietnam ist von den Zahlen her noch nicht, sagen wir, machbar. Es sind jetzt wieder mehrere Soldaten amerikanischerseits gestorben, aber es ist natürlich noch nicht die große Zahl wie in Vietnam. Aber die Richtung, dass man in diesem Sumpf steckt und nicht rauskommt, die ist schon ähnlich.
Boah, ich bin unausgeschlafen und ein bisschen schlecht gelaunt, Herr Lochthofen. Haben Sie vielleicht nochmal die ein oder andere gute Nachricht, die mich irgendwie lächelnd in den Tag bringt?
Ich hatte mit Interesse die Woche wahrgenommen. Normalerweise so schaue ich ja immer, ob eine gute Nachricht aus Erfurt oder aus Weimar oder aus Thüringen ist. Ich habe eine nette, gute Nachricht. Also im Augenblick, trotz Klimawandel und all den Dingen, die damit zusammenhängen und wir hier Schatten und Feuchtigkeit brauchen in dieser Stadt, laufen von den 25 Brunnen, die wir in der Stadt haben, nur 8. Ja, ist schon interessant. Aber die Stadtverwaltung gibt Hoffnung, dass vor dem Einbruch des Winters noch 10 weitere Brunnen zum Laufen kommen. Ich sehe das hier am Benari-Platz, dieser große runde Brunnen. Ich habe einfach das Gefühl, der steht ja seit Jahren trocken, dass einfach mit dem Ende der DDR das Geheimnis des Brunnenbaus verloren gegangen ist. Das heißt, Erfurt nicht in der Lage ist, das hinzukriegen. Aber immerhin 10 kommen dazu, ist ja schon nicht schlecht. Ich würde mich sehr freuen, wenn man auf dem Anger zu neuen Einsichten käme und doch ein paar Bäumchen pflanzt, die ja früher dort waren, weil einfach in dieser aufgeheizten Zeit den schweren sozusagen Hitzewellen, die wir hier erleben, natürlich grün in einer solchen Stadt wichtig wäre und die paar Sträucher, die sie da haben, das ist natürlich auf dem Anger nicht viel. Mhm. Also insofern kann es ja Hoffnung geben, dass da Einsichten sind. Und es gibt eine richtig gute, fette gute Nachricht, interessanterweise aus einer Richtung, wo ich sie nicht erwartet hätte. Tesla bei Berlin läuft das Geschäft so gut, dass sie erweitern wollen, Leute einstellen wollen und einen tollen Gewinn machen. Also das Musk hat mit seiner Eskapaden in der Politik offensichtlich die Firma nicht ruinieren können. Es gibt immer noch guten Absatz. Was daran interessant ist, wir leben ja in einer Zeit, wo der Standort Deutschland von allen schlecht geredet wird. Also die Unternehmen, ob nun Automobilbranche, Stahl oder Chemie, sagen, ganz schlimm, Energiekosten, alles ganz, ganz, ganz böse, ja, also in jeder Hinsicht. Und da ist es interessant, dass im Gegensatz zu VW und Mercedes Tesla ja gut läuft offensichtlich und in Deutschland produziert und die Autos auch gut verkauft werden und auch wettbewerbsfähig sind. Also muss doch irgendwas vielleicht im Management nicht stimmen in Wolfsburg oder Sindelfingen oder wo auch immer. Das heißt also, es ist auch mal von der Seite eine gute Nachricht, wo ich sie nicht erwartet hätte.
Nochmal zurück zum alten Angerbrunnen. Da habe ich gesehen, dass da am Fuße des alten Angerbrunnens Mangold wächst. Ich weiß nicht, ob man das ernten darf oder ob das nur zur Zierde ist. Ist mir aufgefallen. Also das sind so die neue Bepflanzung. Mangold am alten Angerbrunnen, meine Güte.
Ja, heutzutage wird ja auch in der Gestaltung bei den Gärtnern ja durchaus vieles auch, sagen wir, farblich eingesetzt. Früher hätte man das immer getrennt. Das eine ist eine Zierblume und das andere ist ein Gemüse oder wie auch immer. Das hat Gott sei Dank sozusagen nachgelassen. Man mischt das, insofern ist Mangold mit seinen roten Blättern ja durchaus etwas, was natürlich auch dekorativ sein kann. Schöner wäre es natürlich, wenn von den 25 Brunnen in Erfurt die 25 auch gingen, wenn Sommer ist. Ja, aber wir schauen mal, wie das sich weiterentwickelt.
Das schauen wir immer, wie sich es weiterentwickelt in der Welt, in Erfurt und in Thüringen, eingeordnet von Sergei Lochthofen. Ich danke Ihnen recht herzlich, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal.
Ich habe zu danken und bis zum nächsten Montag. Tschüss.